Also, wenn du eine Bibel hast, dann ist gut, dann kannst du da drin lesen und kannst du mal nachprüfen, ob ich auch das sage, was da wirklich drin steht. Das ist ein Riesenvorteil, den uns Martin Luther vor 500 Jahren verschafft hat. Ja, na, wir lachen, ne? Aber davor, da mussten die Leute glauben, was die Priester erzählt haben. Na? Und die haben nicht immer das erzählt, was die Wahrheit war. Und das ist ein riesengroßer Segen. Und nur weil wir meinen, ja, okay, ist ja zugänglich und wir wissen das ja alle und so weiter. Lass uns echt so leben, ne? Wir wollen selber wirklich prüfen, was im Wort steht, ob sich das so verhält, wie ich das hier euch erzähle. Na, damit, na, es ist so wichtig, dass wir im Wort firm sind, so, ne? Weil es gibt diese Geschichte von Jesus, wo er vom Teufel versucht wurde. Und der Teufel kennt auch die Bibel. Und der ist der Meister der Verdrehung. Das ist im Grunde schon der Anfang, das erste Mal, wo Menschen gesündigt haben, haben sie das gemacht auf eine Verdrehung des Teufels hin, der gesagt hat, ja, wie ist denn das? Was hat jetzt Gott gesagt? Also so und so und so und auch in der Wüste, als Jesus versucht wurde vom Teufel, hat der Teufel gesagt, hier, guck mal, da steht doch in der Bibel drin, du kannst dich voll auf Gottes Schutz verlassen, da kannst du auch hier vom Dach runterspringen. Geht doch. Und Jesus kannte aber das Wort seines Vaters. Er kannte nicht nur die Worte oder einzelne Teile, sondern er kannte die Gedanken seines Vaters. Und das ist es, dass die Worte zeigen uns ja die Gedanken Gottes. Und dadurch offenbart uns das Wort eben auch das Wesen, den Charakter Gottes. Und das hilft uns, ihn nicht misszuverstehen. Ja, so oft verstehen wir Sachen falsch, ja, untereinander. Aber wenn wir uns mehr vertieft haben in die Worte unseres Gottes, dann haben wir ihn mehr kennengelernt und dann verstehen wir auch die einzelnen Worte besser in ihrem Zusammenhang. Was hat das insgesamt zu bedeuten? Und das ist so wichtig, ne? Deswegen ist es wichtig, dass du eine Bibel hast, dass du darin liest und dass du auch mitbringst, wenn wir hier das Wort zusammen studieren. Ich sage immer, wer seine Bibel im Handy hat, der hat es natürlich immer leicht, ne? Aber der hat es auf der anderen Seite auch schwer, weil das Handy lenkt einen auch unglaublich ab. Und diejenigen, die ihre Bibel im Handy lesen, das sind die Besten unter uns. Die sind nämlich die Diszipliniertesten. Ich bin nicht so diszipliniert, deswegen brauche ich meine Bibel in der Hand, ja. Gut, lass uns vielleicht mal ganz kurz beten. Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt uns auf dein Wort ausrichtest, was du zu sagen hast zu uns. Und ja, ich danke dir, du hast uns so viel zu sagen. Wir bitten dich, dass du uns offene Herzen, offene Ohren schenkst für das, was ja du uns zu sagen hast, Herr. Amen. Ja, wir haben in der Vorbereitung als Mitarbeiter zusammen gesessen und haben auch ein Stück weit überlegt, was Gott uns... Wie bitte? Da hat jemand geklingelt, okay. Könnt ihr drauf gucken? Was bitte? Okay. Genau, wir haben als Mitarbeiter zusammengesessen und überlegt, wie wir so weitermachen, auch thematisch. Haben uns eigentlich entschlossen, jetzt diese Reihe über David eigentlich jetzt erstmal nicht weiterzuführen, obwohl das natürlich auch unglaublich interessant wäre. Aber ja, wir haben es eigentlich auf dem Herzen, dass wir uns mit grundlegenden, wichtigen Themen befassen, die uns uns als Gemeinde ausmachen. Das wird immer auch so ein Stück weit eine Rolle spielen. Aber wir knüpfen jetzt auch ein Stück weit an dem an, was wir letztes Jahr am Ende des Jahres gemacht haben, wie David von Gott gesalbt wurde, beziehungsweise durch den Propheten Samuel. Und ja, da hatte ich echt auf dem Herzen so dieses Thema der Ruf Gottes und seine Berufung, ganz konkret auch für unser Leben. darüber nachzudenken. Und möchte mit euch nochmal reingehen in das Markus-Evangelium, Kapitel 1. Und das ist ganz am Anfang von Jesus Weg, Jesus Dienst. Und ich hatte davon, glaube ich, letztes Mal auch erzählt, von diesem, ja, dieser gewissen Parallele von der Salbung, wie David gesalbt wurde als König. Und wie hier bei Jesus, bei ihm ist es, dass er getauft wird. Aber das etwas Gleiches passiert, nämlich der Heilige Geist kam auf ihn, genauso wie er nach der Salbung auf David gekommen ist. Und es hat was damit zu tun, dass sozusagen hier ein Startpunkt ist, eine Einsetzung oder ein Anfang. Und ja, viele von euch, ihr lebt gerade in so einer Zeit des Anfangs, oder? Sehr unterschiedlich vielleicht, aber es ist so diese Zeit der Orientierung. Wo geht's jetzt lang? Das Thema Berufung hat einen ganz, ganz konkreten, ganz konkrete Frage. Beruf. Ne? Und das hängt ja irgendwie auch miteinander zusammen. Berufung und Beruf hat irgendwie vom Begriff her eine gewisse Ähnlichkeit. Für Jesus war es der Anfang seines Dienstes. Und als er dann losgezogen ist, da hat er nicht einfach nur Kranke geheilt und gelehrt, sondern das eins der ersten Dinge, die er getan hat, nachdem er aus der Wüste kam, wo er versucht wurde vom Satan, steht hier in Vers 16 von Kapitel 1. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesus' Dienst fängt an, aber in diesem Anfang sucht er Leute, spricht sie an und sagt, hey, für dich fängt jetzt auch was Neues an. Das neue Jahr fängt jetzt an. Aber eigentlich ist ja alles beim Alten, oder? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht will Jesus was Neues anfangen. Und da steht, er kam da an dem See entlang und er sieht Simon und Andreas. Das ist das wunderbare Jahreslosungwort. Ne? Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß nicht, wer das schon irgendwie mitgekriegt hat. Es steht so als Jahreslosung über diesem Jahr. Ein Vers aus dem Alten Testament. Du bist ein Gott, der mich sieht. Unheimlich tröstlich, diese Worte von einer Frau gesprochen, die ja erniedrigt wurde, die übersehen wurde und die erlebt hat, Gott aber, der schaut auf mich, der achtet auf mich, der nimmt mich ernst, der nimmt mich wahr. Der sieht meine Not, der sieht meine, und der kümmert sich um mich. Und das finde ich so krass, so stark hier, wenn hier steht, Jesus geht am See entlang und er sieht Andreas und Simon. Und das ist nicht einfach so, wie wir vielleicht manchmal durch die Stadt gehen und dann sehen wir Leute, vielleicht sogar Leute, die wir kennen. Wir gucken einmal kurz hin, denken so, aha, okay. Und dann gehen wir weiter und gucken woanders hin und denken irgendwas anderes. Bei Jesus ist es, er sieht diese beiden und er sieht tiefer, er sieht weiter. Er sieht nicht nur den Moment, sondern da ist etwas, was in ihm sich bewegt zu diesen beiden Männern hin. Und deswegen geht er hin zu ihnen. Und Jesus sprach zu ihnen, kann mir vorstellen, vielleicht tatsächlich, weil sie im Wasser stehen, wird da nicht so still und leise gesagt, hey, kommt. Hey, Leute, er ruft sie. steht auch gleich bei den anderen beiden Fischern, die dann auch noch kommen. Da steht in Vers 19, und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie, im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie. Das ist der Ruf Gottes in das Leben dieser Männer. Sie sind mitten in ihrem Alltag, mitten in ihrem Leben drin. Mitten rein kommt Jesus. Er sieht sie und er ruft sie. Hey, Jungs, jetzt geht was los. Kommt mir nach. An anderer Stelle sagt er zu Leuten, folge mir nach. Und dann ist das Krasse, was wir lesen in Vers 18 über Simon und Andreas. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Das hat sie so bewegt, dieser Ruf von Jesus, das hat sie so getroffen, dass es sie bewegt hat dazu, einen krassen Schritt in ihrem Leben zu machen. Nämlich das, was sie bisher gemacht haben, das, was sie bisher verfolgt haben. Ihr Lebensziel, das war, möglichst viele Fische fangen und davon sein Leben irgendwie zu bestreiten. Vielleicht sich ein bisschen was aufzubauen, damit man vielleicht ein bisschen Wohlstand auch noch erreicht. Ja, für die Familie. Das war so ihr Ziel. Das ist bis heute doch unser Ziel, oder? Wollen wir uns ein bisschen Wohlstand aufbauen, ein bisschen unser Leben aufbauen, Familie gründen, einen guten Beruf haben, kleines Häuschen bauen dann, mal einen schönen Urlaub machen. Unser Lebensziel. Wunderbar. Jesus kommt mittendrin rein, während sie so ihr Lebensziel verfolgen und sagt, stopp mal. Ich habe was anderes. Kommt mit mir. Kommt zu mir. Kommt mit mir. Kommt mit mir mit. Und dann diese krasse Verheißung, die er sagt. Wisst ihr, was er sagt? Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Als ich das vor ein paar Monaten in der stillen Zeit gelesen habe, es war unglaublich intensiv. Das ist irgendwas, was man ja auch nicht machen kann. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man sucht manchmal Zeit mit Gott und dann nach dieser Zeit hinterher denkt man so, ja, ob ich jetzt hier gesessen habe oder peng. Die Gedanken sind einem hier hin und dahin gelaufen und man hat sich überhaupt nicht konzentrieren können. Man kann sich vielleicht, nachdem man aufgestanden ist, gar nicht mehr erinnern, was man jetzt in der Bibel gelesen hat. Oder ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht's manchmal so. Aber manchmal, und deswegen ist es eine gute Gewohnheit, das zu machen, weil manchmal Gott einem so begegnet. Und wenn man sich das nicht angewöhnt, Zeit zu nehmen mit Gott, auf Gott zu warten, Gott zu suchen, wenn man das nicht macht, dann verpasst man das. Und das sind diese wunderbaren Momente. Vor ein paar Monaten, wie gesagt, war es so, ich saß da und habe diese Verse gelesen und das hat so tief reingehauen, so tief reingesprochen. Es hat mich so berührt und so bewegt. Es hat mich so frei gemacht innerlich in diesem Moment, weil da steht, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. So befreiend. Wisst ihr, so viele Menschen, die heute dem Ziel hinterherjagen, irgendwas aus sich zu machen. Du musst was aus dir machen. Mach was aus dir. Wenn du es nicht machst, dann, ja, was ist denn dann dein Leben wert? Nix. Aber Jesus sagt, ich mach was aus dir. Hey, das ist cool. Das Einzige, was ich machen muss, ist mit Jesus gehen. Das ist der Hammer. Hat mich bewegt. Ja, und auch dieses Menschenfischen, ne? Weg von diesen Fischen hin zu dem, wozu Gott mich, zu dem Gott uns geschaffen hat, ja, in der Liebe zu leben. Den Menschen zugewandt. Ich will gar nicht lange machen, aber ich habe so viele Stellen hier. Ich möchte mit euch einmal kurz durchgehen, was es mit diesem Ruf und dieser Berufung noch so auf sich hat. Und vielleicht gehen wir einfach nur so kurz durch diese Stellen durch. Ich will gar nicht viel dazu sagen, aber wir gehen einfach mal so durch. 1. Korinther 1, Vers 9 ist eine erste Stelle, die ich mit euch lesen will. Da steht, schreibt Paulus, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Er schreibt hier an eine Gemeinde, an eine Gruppe von Leuten, so wie wir hier, schreibt er seinen Brief, Leute, die Jesus nicht persönlich kennengelernt haben. Okay? Nicht so wie Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes, wo Jesus leibhaftig als Mensch am See vorbeigekommen ist und sie gerufen hat, hey, hallo, kommt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Das waren Menschen, die Jesus auf eine andere Weise erfahren haben, als den Auferstandenen, der lebt und der in ihr Leben hineingekommen ist. Gott hat sie berufen zu einem Leben in Gemeinschaft mit Jesus. Also wozu sind wir berufen? Zur Gemeinschaft mit Jesus. Darum geht es zuallererst und vor allen Dingen. Als Jesus die Jünger gerufen hat und berufen hat, hat er gesagt, kommt mir nach. Kommt mit mir, folgt mir nach, geht mit mir zusammen. Als er die 12 Apostel ausgewählt hat, dann wählte er sie aus, damit sie bei ihm seien und damit er sie dann aussendet. Und als er sie später ausgesandt hat, nachdem er auferstanden war, heißt es, der Herr aber war mit ihnen. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, auch die Apostel, die dann rausgezogen sind, die Jünger, die losgezogen sind, um das Evangelium zu verkünden, die sind nicht ohne Jesus gegangen. Also Jesus ist so in Israel und sagt, so, jetzt geht ihr jetzt mal alle raus in diese Welt. Und dann sind sie losgestratzt. So war das nicht. Sondern Jesus ist durch seinen Geist mit ihnen gegangen. Ihnen vorangegangen. Hat sie weitergeführt. So sagt Paulus, ihr seid berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Jetzt gehen wir einmal schnell zum Petrusbrief, 1. Petrus 2. Im Petrusbrief gibt es so ein paar Stellen, da gehen wir jetzt einmal schnell so ein bisschen durch. 1. Petrus 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir mal zuerst. Da steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Da steht so viel drin, das wollen wir jetzt gar nicht alles, darüber wollen wir alles gar nicht nachdenken. Worum es mir hier geht, ist, berufen, wovon? Von der Finsternis zum Licht. Von nicht Gottes Volk zu Gottes Volk. Und dieser Gedanke, den findest du immer und immer wieder, auch in den Evangelien sagt Jesus einmal an einer Stelle, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Wenn du denkst, boah, ich weiß gar nicht, ob Jesus mich auch meint, wenn er Menschen ruft, mit ihm zusammen zu sein. Das Krasse ist, einige Zeit später, Petrus ist irgendwie wieder Fischen gewesen, immer noch Fischen gewesen. Im Lukas-Evangelium wird uns das erzählt, dass Jesus ihn nochmal berufen hat, ihm nochmal gesagt hat, hey, komm, folge mir nach. Und Petrus hat sowas Krasses mit Jesus erlebt, dass ihm klar geworden ist, ich kann nicht mit Jesus zusammen sein. Da gab es dann diesen Fischzug. Ne? Jesus hat ihm gesagt, hier, geh mal fischen, da an der und der Stelle. Und Petrus sagt, bringt nichts. Braucht man gar nicht erst versuchen. Und dann fährt er dahin, fischt und die haben da diesen Riesenfang. Und er kommt zurück an Land, fällt vor Jesus nieder und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Ne? Kannst keine Gemeinschaft mit mir haben. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Ich bin gekommen, Sünder zu rufen. Nicht Menschen, die perfekt sind, nicht Menschen, die fertig sind, sondern Menschen, die noch am Anfang stehen. Dafür bin ich gekommen. Und Paulus sagt es auch später in 1. Korinther 1, sagt er, guck mal in die Gemeinde rein, da sind nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern da sind viele Versager. Aber Gott hat sie berufen, um sich selbst zu verherrlichen durch ihr Leben, um etwas aus ihnen zu machen. Etwas Großartiges, etwas Wunderbares, nämlich seine Kinder, die ihn widerspiegeln und seine Liebe in diese Welt tragen. Im 1. Petrusbrief hier, ihr seid ja noch da bitte, 1 Vers 15, steht, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Berufen, ein heiliges Leben zu führen. Was ist ein heiliges Leben? Ein abgesondertes Leben. Ein Leben in Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Ein anderes Leben ist das. Petrus sagt so einiges Krasses. In Kapitel 2, Vers 21 sagt er, oder Vers 20, denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die Sündigen, und dafür geschlagen werden, wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Also wenn du für böse Taten eine gewischt kriegst, dann ist das nichts Besonderes. Wenn du aber Gutes tust und dann leiden musst, das ist nicht einfach nur ungerecht, sondern das ist Gnade bei Gott. Warum? Er sagt es hier. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Ich weiß nicht, ob Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes das so klar waren, als Jesus sie gerufen hat. Was das bedeutet, auch mit ihm zu leiden. Später hat er das sie gelehrt. Und es hat sie nicht davon abgebracht, mit ihm weiterzugehen. 1. Petrus 3, Vers 9, da steht, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Wir sind berufen dazu, Segen zu empfangen von Gott, und zwar als Erbe etwas Bleibendes. Wir sind dazu berufen, diesen Segen weiterzugeben. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Wieder derselbe Gedanke. Gott wird es machen. Er wird es machen mit uns. Aber wozu sind wir berufen? Zu seiner ewigen Herrlichkeit. Dafür sind wir berufen. In Galater 5, Vers 13, ein bisschen weiter vor, sagt Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen worden, Geschwister. Nur nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Es geht um zwei verschiedene Freiheiten. Die Freiheit, die sagt, frei sein heißt, zu machen, was ich will, um dann am Ende wieder ein Gefangener und gebundener zu sein von dem, wo meine Gefühle und meine ganze Begierden mich hinreißen und die bringen mich in Gefangenschaften und in verschiedene Süchte und all das. Nein, die Freiheit, die Gott meint, ist die Freiheit, wo ich durch die Liebe anderen diene. Dazu bin ich berufen. Wir sind zur Freiheit berufen. Eine herrliche Freiheit, eine ewige herrliche Freiheit. Und Kolosser 3, Vers 15 sagt, wir sind zum Frieden Christi berufen. Einem Frieden, der in unseren Herzen und in unserer Gemeinschaft gegenwärtig ist. Dazu sind alle Christen berufen. Diese Berufung ist nicht eine besondere Berufung für besonders fromme Christen, sondern die Berufung dazu, ihm nachzufolgen, das haben wir alle. Jesus ruft uns, Jesus ruft jeden Einzelnen von uns, hey, du, dich sehe ich, dich möchte ich dabei haben, dich möchte ich nah bei mir haben, mit dir möchte ich gehen, dich möchte ich formen zu einem Menschen, der heilig ist, zu einem Menschen, der mit mir in dieser Welt leidet, der ein weiches Herz hat. Wisst ihr, diejenigen leiden, die ein weiches Herz haben. Die Sanftmütigen. Ich möchte dich zu einem Menschen machen, der Segen, von dem Segen ausgeht, der segnet und nicht flucht. Ich will dich zu einem Menschen machen, der frei ist, darin anderen in der Liebe zu dienen oder mit der Liebe zu dienen. Ich möchte dich zum Menschenfischer machen. Willst du das auch? Ich weiß nicht, ob du den Ruf Gottes in deinem Leben schon mal gehört hast. Und das wäre was, was wir jetzt einfach, wenn wir jetzt einfach auf die Spur kommen können, miteinander vielleicht, dass wir uns einfach einen Moment Zeit nehmen, zu zweit oder zu dritt uns so ein bisschen zusammenzusetzen und darüber mal auszutauschen. Habe ich schon mal diesen Ruf Gottes in meinem Leben gehört? Wie ist das passiert? Wie ist das gekommen? Und was hat das in meinem Leben gemacht? Vielleicht einfach, dass ihr darüber austauscht. Und wenn du sagst, okay, das ist alles total fremd für mich irgendwie, also ich habe das noch nie, dann lass es dir erzählen von dem, mit dem du zusammensitzt. Ja, lass uns einfach diese Zeit nehmen vielleicht und wir schließen dann ab mit einem Lied zusammen. Einfach, dass ihr euch so zu zweit, zu dritt zusammentut und einfach euch das gegenseitig mal erzählt, wie das in eurem Leben ganz konkret vielleicht geworden ist.